SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Die Lage ist ernst. Das wurde heute beim Tag der Industrie in Berlin deutlich. Der Bundesverband Deutscher Industrie hat eingeladen zur Pflichtveranstaltung für hochrangige Vertreter großer Unternehmen und der Politprominenz, wie unter anderem heute auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Und er machte wegen der hohen Inflation auch gleich klar:
Wichtig ist, dass die externen Schocks zu keiner dauerhaften Inflationsspirale führen. Genau daran muss uns jetzt gelegen sein, und zwar allen Verantwortlichen gemeinsam.
Fakt ist aber, die Wirtschaft in Deutschland hat zu kämpfen aktuell. Das wurde bei der Veranstaltung heute nochmal ganz deutlich. Ein Bericht von Johannes Friedl.
Die Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Ukraine-Kriegs setzen der deutschen Industrie heftiger zu als bisher erwartet. Beides bremse die Wachstumshoffnungen deutlich, resümierte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI. Die konjunkturellen Aussichten seien nicht gut. Die Wachstumsprognose für dieses Jahr müsse mehr als halbiert werden.
Wir glauben an ein Wachstum der realen Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr noch um 1,5%. Im Januar waren wir noch von 3,5% als BIP-Zunahme ausgegangen. Aber selbst diese 1,5%, die sind konditioniert. Die stehen nämlich unter der Bedingung, dass wir weiterhin russisches Gas hinlänglich in Westeuropa bekommen. Eine Unterbrechung der Gasversorgung kurzfristig hätte katastrophale Folgen für die produzierende Industrie. Und damit würden wir ganz sicher die deutsche Wirtschaft in die Rezession gehen sehen.
Hauptgrund für die Abwärtskorrektur der Wachstumsprognose ist der befürchtete Einbruch der Exporte. Sie sollen statt erwartet um 4,5 nur noch um 2,5% anziehen. Die meisten der rund 100.000 deutschen Industriebetriebe sitzen dabei nach Angaben des BDI auf berstend vollen Auftragsbüchern.
Der Auftragsbestand der Industrie ist auf einem Rekordhoch. Auch die Kapazitätsauslastung ist hoch, aber die immer noch bestehenden Produktionsbehinderungen aufgrund von Lieferengpässen, die führen dazu, dass die Unternehmen schlichtweg ihren Auftragseingang nicht in Umsatz verwandeln können. Die Material- und Lieferengpässe haben sich eher weiter verschärft und es ist nicht absehbar, wann sich diese Situation wieder mal entspannt.
Der BDI-Präsident stellte sich hinter Pläne, Erdgasmengen bei Engpässen per Auktion an den Markt zu bringen, um den Strukturwandel voranzutreiben.
Dahinter steckt ja die Idee, mit marktwirtschaftlichen Mechanismen zu entscheiden, wo man weniger Gas nutzt. Dass für jedes Unternehmen es irgendwo ein Grenzkostenlevel gibt, wo sich die Investitionen in Alternativen dann lohnen. Lasst uns innerhalb der gesamten Industrie, innerhalb der gesamten Gesellschaft herausfinden, wo sind denn die Felder, wo wir auf russisches Gas verzichten können und es am wenigsten wehtut.
Ein Bericht von Johannes Friedl. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass der Personalmangel an deutschen Flughäfen auch im Sommer zu Problemen führen wird. Schon in den vergangenen Wochen mussten Flugreisende teilweise mit langen Wartezeiten und Flugausfällen zurechtkommen. Marcel Heberlein berichtet.
In der Corona-Krise haben Flughäfen und Airlines viel Personal entlassen. Wenn nun wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug reisen, können nicht so schnell wieder neue Leute eingestellt werden, erklärt Staatssekretär Oliver Luksic von der FDP.
Die Luftverkehrswirtschaft hat das Personal auch an den Flughäfen natürlich, an den Schaltern. Es ist ja überall Bodenabfertigungsdienste stark heruntergefahren und diese Menschen haben sich jetzt in den letzten 2 Jahren anders orientiert. Und die müssen auch nochmal speziell geschult werden. Dafür gibt es wiederum Prozesse. Also das heißt, das Runterfahren geht schnell, das Hochfahren dauert länger. Insofern wird es diesen Sommer schwierige Zustände geben an den Flughäfen. Das ist so.
Luksic sieht vor allem die Wirtschaft in der Pflicht, das Problem zu beheben. Die Politik könne aber helfen. Die Flughäfen wollen die Personallücke unter anderem schließen mit Leiharbeitern aus der Türkei. Das Bundesarbeitsministerium will prüfen, ob die Regeln dafür ausnahmsweise vereinfacht werden. Die Flughafenbetreiber wünschen sich außerdem mehr Personal für Sicherheitskontrollen. Dafür ist die Bundespolizei zuständig. Seit Wochen gibt es in ganz Europa massive Probleme an den Flughäfen. Die Lufthansa will im Juli allein in München und Frankfurt 900 Flüge streichen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind besonders die großen Flughäfen betroffen. Also zum Beispiel Berlin, Hamburg und Frankfurt. Marcel Heberlein, Berlin.
Ja, Probleme könnte es aber auch beim Reisen mit dem Auto geben, zumindest für den eigenen Geldbeutel. Wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilt, sind die Preise für Mietwagen in Deutschland im Mai um fast 50% angestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. International sieht es ganz ähnlich aus. Das Problem, es gibt wohl einfach zu wenig verfügbare Fahrzeuge. Das sagt Maxi Wartung vom ADAC.
Das liegt einfach daran, dass es keine Autos gibt. Also jeder hat bestimmt inzwischen gehört, dass es einen Chipmangel gibt und irgendwelche Fahrzeugbäume und einfach keine Autos gebaut werden können. Das bedeutet natürlich auch, die Mietwagenflotten, die während Corona natürlich reduziert wurden, weil ja keiner fahren durfte, konnten nicht mehr aufgestockt werden und deswegen sind die Preise im Augenblick so hoch.
Nach Angaben des Autovermieterverbands BAV fehlen aktuell 75.000 Autos. Die Nachfrage der Vermieter sei gigantisch. Wie konnte es dazu kommen?
Also die Mietwagenfirmen haben ja relativ neue Fahrzeuge und die werden dann ungefähr 10.000, 15.000 Kilometer gefahren und dann kommen wieder neue Fahrzeuge, damit die Mieter möglichst neue Fahrzeuge haben. Und in den Jahren, wo keine Urlauber unterwegs waren, wurden einfach keine Fahrzeuge bestellt und so ist der Bestand reduziert worden. Und jetzt, wo man gerne aufstocken würde und das weltweit, gibt es einfach keine Autos und deswegen ist die Nachfrage viel, viel höher als das Angebot.
Danke, Maxi Wartung vom ADAC. Das Stuttgarter Landgericht hat heute die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz für zulässig erklärt. Allerdings sieht das Gericht erhebliche Probleme. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers zu regeln, wann welche Fahrzeuge produziert werden dürften, erklärte der zuständige Richter. Thomas Wagner berichtet.
Landgericht Stuttgart, Saal 155. Noch bevor dort am späten Vormittag die 17. Zivilkammer über die erste Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Autohersteller Mercedes-Benz verhandelt, bringt Umwelthilfechef Jürgen Resch das Anliegen seines Verbandes auf den Punkt.
Wenn ein Unternehmen wie Mercedes so viel CO2 emittiert wie ein mittelgroßer Flächenstaat der EU, dann muss sich ein solches Unternehmen auch an die Beschlüsse der Pariser Klimavereinbarung halten?
Muss es das wirklich? Die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls will mit ihrer Klage letztlich bewirken, dass bei Mercedes verbindlich im Oktober 2030 das letzte Auto mit Verbrennungsmotor vom Band geht. Eine Forderung, die beim ersten Hinhören stutzen lässt, hat doch Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius vor längerem angekündigt, dass im Prinzip genau das geschehen wird. Doch die Sache habe einen Haken, findet Umwelthilfechef Jürgen Resch.
Naja, ich habe jetzt einige Male mit dem Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius gesprochen. Er sagt mir, ich kann bis 2030 aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Allerdings macht er das fest an Bedingungen, wie zum Beispiel viele Ladesäulen, die der Staat aufbauen soll.
Resch vermag da bei den Ausstiegsplänen aus der Verbrennungstechnologie ein Hintertürchen erkennen, das er gerne zugesperrt hätte, juristisch wasserdicht. Die Umwelthilfe begründet ihre Klage mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, das auch die Bundesregierung unterzeichnet habe. Und mit dem aufsehenerregenden Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes, veröffentlicht im März vergangenen Jahres, in dem drinsteht, grundsätzlich sei es möglich, heute schon gewisse Freiheitsrechte einzuschränken, um zu verhindern, dass wegen des Klimawandels morgen auf nachfolgende Generationen noch viel größere Freiheitseinschränkungen zukämen. Dieses Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter sieht Remo Klinger, Rechtsvertreter der Deutschen Umwelthilfe, als Steilvorlage für die Klage vor dem Stuttgarter Landgericht.
Wir übertragen die Verfassungsgerichtsentscheidung vom letzten Jahr nun auf große Unternehmen. Die Grundrechte, auf die wir uns stützen, gelten nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber Privaten.
Genau daran hegte der Vorsitzende Richter in der Verhandlung aber Zweifel. Keine Frage, das Pariser Klimaschutzabkommen sei für Deutschland verbindlich. Auch keine Frage, die Klimaziele müssten umgesetzt werden. Nur über das Wie müssten vorrangig nicht Gerichte entscheiden, vielmehr sei das eine Aufgabe der Politik, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu fassen. Hinzu kommt die Argumentation des beklagten Autoherstellers Mercedes-Benz, vorgetragen von den Rechtsvertretern des Konzerns vor Gericht, zusammengefasst auch vorab in einer Pressemitteilung. Kernpunkt: Mercedes wolle doch von sich aus bis Ende des Jahrzehnts voll elektrisch werden, wo, so heißt es in der Mitteilung wörtlich, die Marktbedingungen es zulassen. Ob die Deutsche Umwelthilfe in diesem Verfahren obsiegt oder nicht, nun eine Entscheidung darüber will das Gericht erst Mitte September, also nach der Sommerpause, verkünden. Jürgen Resch kündigte weitere ähnlich gelagerte Verfahren gegen BMW und den Energiekonzern Wintershall-Dea an.
Ein Bericht von Thomas Wagner war das. BioNTech will 75 Millionen Euro in seinen Standort in Idar-Oberstein im Hunsrück investieren. Wie das Mainzer Unternehmen heute mitteilte, sollen dadurch innerhalb der nächsten 5 Jahre rund 200 neue Arbeitsplätze entstehen.
BioNTech beschäftige derzeit bereits etwa 400 Mitarbeitende in Idar-Oberstein. Zwar habe man in den vergangenen 3 Jahren bereits 3 neue Gebäude gebaut, der Platz reiche aber mittlerweile nicht mehr aus. Um schnell eine Lösung dafür zu haben, sollen zunächst Container aufgestellt werden, bis genau geplant sei, dabei, wo und wie die Erweiterungsbauten errichtet werden können. Die neuen Arbeitsplätze sollen aber fußläufig entfernt von den jetzigen Gebäuden sein. Am Standort Eder-Oberstein werden nach Angaben von BioNTech Medikamente für klinische Studien hergestellt. Neben Impfstoffen für Infektionskrankheiten wie Corona oder Malaria gehe es dabei auch um Krebsmedikamente. Jana Hausmann, SWR-Studio Trier.
Kommen wir zum Abschluss der Sendung noch zur Börse. Da lief es heute ganz okay.
Die Commerzbank-Aktie läuft dem großen Rivalen Deutsche Bank momentan den Rang ab. Sie hat in den letzten Tagen enorm zugelegt, seit letzter Woche um rund 13%. Da kommt Deutschlands größtes Bankhaus nicht mit. Die Deutsche Bank-Aktie legte zum gleichen Zeitpunkt nur um knapp 5% zu. Manchmal reicht eine gute Story, um vorne zu sein. Die Commerzbank erweitert ihren sogenannten grünen Mittelstandsfonds um Anteile eines neuen Offshore-Windparks. Dieser Windpark wird von RWE gebaut und betrieben. Das ist Zeitgeist. Das kommt gut an. Ob es nun eine Steigerung des Aktienwertes um gleich so viel rechtfertigt, ist egal. Die Story stimmt. Hilft übrigens auch RWE. Die Aktie des Energiekonzerns gehörte gestern zu den Gewinnern im DAX und legt auch heute überdurchschnittlich zu. Durchschnitt heißt heute 0,2%. Das war der Zugewinn beim DAX. 13.293 Punkte, so der Schlussstand. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.